Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist jetzt also passiert, womit die meisten seit Freitag gerechnet haben. Der Iran hat ballistische Raketen losgeschickt. Als Antwort auf die gezielte Tötung von Qasem Soleimani. Getroffen haben diese Geschosse zwei amerikanische Stützpunkte im Nachbarland Irak. Das war der Jubel, der nach dieser Nachricht heute in Teheran zu hören war. Und der iranische Außenminister hat diesen Angriff als völlig folgerichtig verteidigt.
Wir haben diese Eskalation nicht begonnen. Die USA haben einen Wirtschaftskrieg gegen den Iran geführt. Die USA müssen zur Besinnung kommen.
Bei diesen beiden Angriffen gab es keine Todesopfer. Allein das hat schon eine Menge Erleichterung ausgelöst heute in vielen Hauptstädten, auch in Berlin.
Jetzt kommt es darauf an, dass alle beteiligten Parteien sich in Zurückhaltung üben und dass man umschaltet aus der Logik der Eskalation in eine Logik des Dialogs, der Gespräche.
Regierungssprecher Steffen Seibert war das. Was steckt also hinter diesem iranischen Raketenangriff? Das ist gleich unser erstes Thema. Und wir reden außerdem heute über Libyen. Die Türkei hat die ersten Soldaten in dieses Bürgerkriegsland geschickt. Aber wie sieht es dort eigentlich aus? Welche Folgen haben die jahrelangen Kämpfe hinterlassen? Ich habe darüber gesprochen mit dem Journalisten Mirko Kalbert, der seit Jahren immer wieder durch Libyen fährt und mit den Menschen dort spricht. Alles zu hören an diesem Mittwoch, den 8. Januar 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Klaus Remme ist der Außenpolitik-Experte in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo Klaus, grüß dich.
Grüß dich, Tobias.
Klaus, diese zwei Raketenangriffe des Iran auf US-Stützpunkte im Irak, welche Botschaft war mit diesen Angriffen verbunden?
Na, der Iran hat es ja direkt gesagt. Da müssen wir glücklicherweise nicht spekulieren, anders als bei vielen anderen Fragen. Es ist eine Vergeltung für den Tod von Soleimani, dem General, der gezielten Tötung durch die Amerikaner. Verschiedene Dinge fallen auf. Ja, du hast gesagt US-Stützpunkte, aber es sind natürlich Militärbasen gewesen, wo auch Koalitionstruppen stationiert sind. Das heißt also, es hätte nicht nur Amerikaner treffen können. Ich fand wichtig, weil wir ja auch bei Soleimani immer gerade darauf hingewiesen haben, dass er Milizen außerhalb von Iran befehligte und Operationen beaufsichtigte. Dieser Angriff hier kam aus dem Iran heraus, also reguläre Streitkräfte, ballistische Raketen, die geschickt wurden. Das macht es einfach, diesen Angriff zuzuordnen. Mit anderen Worten, er sollte auch zuzuordnen sein. Die politische Absicht war deutlich. Es war eine Basis, auf der vornehmlich US-Kräfte waren und vielleicht das Wichtigste, es hat eine Warnung gegeben vorab. Wir wissen nicht viel über diese Warnung, aber in der Regierungspressekonferenz wurde bestätigt, ja, wir wurden vorab informiert.
Und das heißt, was könnte jetzt als nächstes noch kommen oder war es das schon?
War es das? Diese Frage, die beschäftigt eigentlich alle. Und da kommen wir jetzt massiv ins Spekulieren. Denn wir haben es hier ja praktisch nicht nur mit einer Blackbox zu tun, sondern auf beiden Seiten des Konflikts mit einer Blackbox. Kein Mensch weiß, wie Trump tickt. Da lagen schon viele Prognosen falsch. Wir wissen, dass er sich um 17 Uhr deutscher Zeit äußern will. Das ist sicherlich eine Sache, die wir abwarten müssen. Und die andere Seite ist ähnlich undurchschaubar, nämlich das Kräfteverhältnis in Teheran. Reicht es den Hardlinern, diesen Angriff als Vergeltung durchgehen zu lassen, obwohl in Anführungsstrichen hier niemand ums Leben gekommen ist, anders als bei der ursprünglichen militärischen Provokation und nur Sachschaden auch wieder in Anführungsstrichen angerichtet wurde. Ich glaube, auch das muss man abwarten. Im besten Falle haben wir es hier mit einem Vergeltungsschlag zu tun, der beiden Seiten genügen könnte. Für die Amerikaner, immer in Klammern, mal gucken, was Trump sagt, ist kein enormer Schaden angerichtet worden. Er hat ja getweetet, all is well, kurz danach. Also das deutet darauf hin, dass er sich jetzt nicht massiv provoziert fühlt. Und aus Sicht der Iraner könnte man sagen, wir haben gezeigt, was wir können. Und das reicht als dosierte Antwort.
Ich habe diese Interpretation heute schon einmal gehört. Und ich habe mich sofort gefragt, kann das denn wirklich sein, dass die Iraner, die wirklich, also diese Führung in Teheran, die ja wirklich sich so entrüstet gezeigt hat über diese gezielte Tötung, die seit Tagen von nichts anderem gesprochen hat, in diesem Land, wo Zehntausende schreiend auf die Straßen gegangen sind, um gegen diese gezielte Tötung zu protestieren. Kann es In so einer Lage, kann es einem solchen Regime wirklich genügen, ich sag mal einfach nur einen US-Stützpunkt in Schutt und Asche zu legen?
Ist das schon Gesichtswahrung, kann man ja fragen, wenn es darum geht. Und das habe ich mich in der Tat auch gefragt. Ich glaube, zwei Dinge sind dazu wichtig im Kopf zu behalten. Das eine, wie regelrecht aus meiner Einschätzung her erschrocken die Führung in Teheran war, dass Trump es gewagt hat, einen so wichtigen staatlichen Repräsentanten, der sicherlich auch auf der EU-Terrorliste stand, überhaupt keinen Zweifel, der sicherlich verantwortlich war für viele Terrorangriffe, dennoch einen so wichtigen staatlichen Repräsentanten in diesem explosiven Umfeld, ich sage jetzt mal bewusst, auszuschalten. Und das andere, was man, glaube ich, und das hat auch mit der Person Soleimani zu tun, nicht unterschätzen darf, wie groß die Angst des Irak ist, davor den Krieg ins eigene Land zu holen. Soleimani war ja gerade die Figur, die sicherstellte, dass militärische Provokationen, Antworten des Iran nicht vom Land direkt auskamen, sondern durch Milizen, ich will mal sagen im Vorfeld dieses ganzen geografischen Szenarios. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das Gründe sind, die dafür sprechen, es bei dieser Eskalationsstufe zu belassen.
Was heißt das jetzt alles für die Bundeswehr, die ja immer noch eigene Männer und Frauen in Erbil im Nordirak stationiert hat?
Ja, war interessant, nicht? Der Generalinspekteur hat sich gestern ins Heute-Journal gesetzt. Für einen General, finde ich, auch relativ offen gesprochen hat, sich auch nicht scheute, politische Einschätzungen zu geben. Und was die Bedrohungslage in Erbil angeht, hat er sie, anders als im Zentralirak rund um Bagdad, als mittelhoch eingestuft. Das war Stunden vor der militärischen Antwort Teherans. Insofern ist da, glaube ich, in den letzten 24 Stunden eine neue Lage entstanden. Das erklärt dann auch die Antwort von Annegret Kramp-Karrenbauer, der Verteidigungsministerin. Man erwäge einen weiteren Teilabzug, diesmal auch in Erbil. Nochmal kurz zur Klarstellung. Dort sind im Moment immer noch gut 100 Bundeswehrsoldaten, die dort unter regulären Verhältnissen kurdische Streitkräfte, Kurden, Teil der irakischen Streitkräfte, ausbilden. Diese Ausbildung ist ja inzwischen ausgesetzt und insofern argumentiert nicht nur die Bundeswehr, nicht nur das Verteidigungsministerium, muss man diese Truppen keinem unnötigen Risiko aussetzen. Sicher ist, dass man, selbst wenn es um alle 100 geht, sie sehr, sehr schnell evakuieren könnte. Dafür sind alle Vorbereitungen in Jordanien zum Beispiel getroffen. In der Regierungspressekonferenz hieß es eben, 50% dieser 100 sind Ausbilder, also Leute, die im Moment, ich will nicht sagen arbeitslos sind, aber die man problemlos wegziehen könnte. Die andere Hälfte ist mit der, wie hieß es heute, Aufrechterhaltung des Lagers beschäftigt. Daran hängen andere Truppen. Deswegen ergibt sich da vielleicht nochmal eine andere Abwägung. Die Slowenen sind auch dort.
Klaus, letztendlich geht es ja in diesem ganzen Konflikt, den wir jetzt ja auch gerade wieder erleben, immer auch um die Frage des Atomabkommens, an dem ja jahrelang gearbeitet wurde und das die Europäer ja mit aller Macht versuchen, wiederzubeleben oder am Leben zu behalten. Was bedeutet diese jüngste Eskalation jetzt für dieses Abkommen?
Für die Bundesregierung eigentlich die zentrale Frage. Wir wissen, dass die Amerikaner in Person von Trump sich von diesem Abkommen verabschiedet haben, ausgestiegen sind. Die Europäer sind in der Hinsicht völlig anderer Meinung, kämpfen seit mehr als einem Jahr um den Erhalt des Abkommens. Der Iran hat sich jetzt in den letzten Tagen von dem Abkommen distanziert, sagt, man fühlt sich nicht mehr daran gebunden. Das bringt Berlin, Paris und London in eine ganz schwierige Situation. Gestern hat man deshalb in Brüssel zusammengesessen und man wird sich in den nächsten Tagen weiter damit auseinandersetzen. Vermutlich werden wir uns das Kürzel DRM merken müssen. Das steht für Dispute Resolution Mechanism. Das ist ein Konfliktlösungsmechanismus, der vertraglich vereinbart ist in dem Abkommen, den man auslösen kann. Es wäre eine Eskalation bei diesem Abkommen, weil man dann neue Fristen hat und die Parteien sich zusammensetzen müssten, um Differenzen zu lösen. Misslingt das, drohen möglicherweise neue Sanktionen durch den Sicherheitsrat. In diese Situation will Berlin eigentlich nicht kommen. Aber wenn Heiko Maas in vielen Interviews sagt, wir können den Ausstieg der Iraner nicht achselzuckend zur Kenntnis nehmen, so hat er es wörtlich formuliert, dann meint er genau das. Dann wird man darauf antworten, indem man diesen Mechanismus auslöst mit völlig unabsehbarem Ausgang. Dann hat man nach Vertrag 2x15 Tage, um Konflikte zu lösen. Man kann es verlängern, aber das ist immer wahrscheinlicher, dass die nächste Phase so aussehen wird.
Das heißt, wir können davon ausgehen, dieses Abkommen ist tot.
So sehen es die Amerikaner. Die Europäer sagen, dieses Abkommen ist noch nicht tot. Wir versuchen es zu retten, denn was wäre die Alternative? Wir wären in einem Zustand ante 2003. Der Iran würde weiter versuchen, eine Atomwaffe zu entwickeln. Da kommt dieses Wort Breakout Time ins Spiel. Wie viel Zeit braucht der Iran, um einen ersten Sprengtopf, eine Anreicherung für einen ersten Sprengkopf zu erreichen? Das waren mal, bevor man verhandelt hat, 5 bis 6 Monate. Möglicherweise, sagen Experte, ist man jetzt bei einem Jahr, aber je länger dieser Zustand andauert, in dem der Iran sagt, hallo, diese Sachlage hier, die lässt uns wirklich Spielraum nach oben offen, desto bedrohlicher für all diejenigen, die dieses Abkommen retten wollen und damit auch einen atomaren Wettlauf in der Region verhindern wollen.
Die Einschätzungen waren das von unserem Außenpolitikbeobachter Klaus Remme in Berlin. Libyen. Das Land steht wieder einmal im Fokus heute, auch weil die Türkei die ersten Soldaten hingeschickt hat und weil Recep Tayyip Erdogan und sein Buddy in Moskau, Wladimir Putin, über die Lage in Libyen beraten. Ich kann darüber jetzt sprechen mit Mirko Kalbert. Der ist freier Journalist in Tunis, Tunesien also, das Nachbarland von Libyen, und er arbeitet dort als Korrespondent für verschiedene deutsche Sender und Zeitungen. Hallo Mirko.
Hallo Tobias.
Mirko, wenn ich etwas über Libyen höre oder lese, dann denke ich sofort an unglaubliches Chaos und permanente Gefahr für jeden, der da lebt. Du bist häufiger da. Was ist dein Eindruck aus diesem Land?
Ja, tatsächlich ist Libyen dieses Jahr, wurde von einigen Sicherheitsfirmen als das gefährlichste Land eingestuft, das gefährlichste Reiseland weltweit. Aber diese Statistiken, ja, und diese Eindrücke, die wir Medienschaffenden auch gestalten, sind ja häufig dann doch nicht so ganz wahr. Libyen ist zwar politisch im Chaos, aber es gibt relativ viele Orte, in denen normales Leben stattfindet. Wenn man zum Beispiel durch Tripolis fährt, eine Stadt, die ja seit 9 Monaten quasi belagert wird vom Süden her, von der Armee von Khalifa Haftar, dann findet man im Zentrum relativ normales Leben vor. Man steht im Stau, man findet offene Cafés, die Supermärkte haben auch eigentlich alles im Regal. Die Waren kommen über die Containerhäfen, über Tunesien. Also es gibt alles zu kaufen und Libyen ist ja eigentlich auch ein reiches Land. Das heißt, es ist eine ziemlich merkwürdige Situation. Bei meiner letzten Reise war ich dann eben noch im Stau und ein paar hundert Meter weiter ist man dann praktisch im Frontgebiet, in Salah Reddin zum Beispiel, das jetzt umkämpft ist. Und beides findet gleichzeitig statt. Vielleicht so stelle ich mir den Libanon in den 70er Jahren vor. Und ja, daran mussten sich jetzt viele Tripolitaner gewöhnen. Es gibt aber auch andere Orte, in den Nafusa-Bergen zum Beispiel, oder jetzt auch Benghazi, in denen normales Leben stattfindet, in denen sogar die Sicherheit es hergibt, dass man nachts um 2 nach Hause fährt und eigentlich wenig Checkpoints noch sieht. Also eine sehr gegensätzliche Lage.
Wie allgegenwärtig sind denn Milizen, Waffen, Soldaten?
Waffen sind mittlerweile überall da, sind in den Häusern entweder versteckt seit der Revolution oder werden offen von Milizionären getragen. Vor der Revolution 2011, dem Aufstand gegen Gaddafi, waren Waffen genauso wenig verbreitet wie in Deutschland, verboten, sehr kontrolliert. Und jetzt natürlich durch diese geplünderten Waffenlager Gaddafis, aber auch den Waffenschmuggel in der gesamten Region, ist eigentlich jeder irgendwie bewaffnet, viele Jugendliche. Und das hat natürlich auch die Alltagskriminalität stark verändert. Da man sich als Ausländer eigentlich nur mit Leuten bewegt, die man kennt und in Gruppen bewegt, die man traut. In meinem Fall, ich kenne halt sehr viele Leute, weil ich in Libyen über 3 Jahre gelebt habe. Ist es nicht weiter schlimm, weil es gibt so eine Art Balance of Power, so ein Gleichgewicht. Das heißt, jeder, der irgendwie eine Raupe gehen will, muss damit rechnen, dass auch die andere Seite bewaffnet ist. Und das lässt bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Milizen natürlich schnell eskalieren, aber macht wiederum die Alltagskriminalität schwierig, sage ich mal. Außer gegenüber Migranten, die müssen tatsächlich ständig damit rechnen, dass sie ausgeraubt werden, dass ihnen die Handys weggenommen werden, das Geld weggenommen werden. Aber ja, es ist ein bisschen mafiaartiger Zustand, der natürlich im Schatten von so einem Krieg auch herrscht. Anders in Benghazi, wenn ich das noch sagen darf, in Benghazi ist jetzt zwar auch, sind auch Waffen allgegenwärtig, aber die sind in der Hand der Armee von Khalifa Haftar und diesen Sicherheitskräften. Das heißt, da ist relative Ordnung wieder eingekehrt.
Auf diesen Konflikt würde ich gern zu sprechen kommen. Wir haben da jetzt diesen Zustand in Libyen. Zwei Männer stehen sich da mit ihren Gruppen, mit ihren Milizen, mit ihren Verbündeten gegenüber. Das ist zum einen der Ministerpräsident, der international anerkannte Herr al-Sarraj, und dann haben wir den General Haftar. Wie macht sich dieser Konflikt zwischen diesen beiden Männern, wie macht sich der bei den Libyern bemerkbar?
Da möchte ich nochmal zurückgreifen auf das, was nach 2011 passiert ist. Es hat ja zwei Parlamentswahlen gegeben, die relativ friedlich verlaufen sind, die von der UN auch als fair und frei bezeichnet wurden. Über 111 Wahlen in den Gemeinden. Das heißt, die Libyer haben relativ schnell bewiesen, dass sie eigentlich den Weg zur Demokratie wollten. Nur konnte das nach 42 Jahren ohne politische Parteien einfach nicht umgesetzt werden. Das heißt, die gewählten Politiker hatten eigentlich keine Macht und konnten sich auch nicht gegen die bewaffneten Einheiten natürlich durchsetzen. Viele Libyer sind in einem ganz normalen Alltag zurückgekehrt, gehen zur Arbeit, holen ihre Kinder von der Schule ab und wollen weder mit der LNA von Haftar sehr viel zu tun haben, als auch mit den Milizen in Tripolis. Diesen Kampf schauen viele sich so von Weitem an, solange sie nicht an der Frontlinie selbst leben natürlich, und sind selbst sehr verzweifelt, genauso ratlos wie viele ja Nicht-Libyer, die auch hier aus Tunesien zum Beispiel auf diesen Konflikt mit Unverständnis schauen und sagen und auch nicht verstehen, worum es geht.
Entschuldige, Mirko, wenn ich dich da unterbreche, muss man dann sozusagen aufpassen, mit wem man spricht, wenn der Nachbar zum Beispiel sagt, ich bin ein Al-Haftar-Mann, dann sollte man möglicherweise eher den Mund halten, wenn man selber Sarraj unterstützt.
Definitiv. Wenn man in Benghazi lebt und nicht der Haftar Ideologie anhängt, dann sollte man das möglichst nicht sagen. Dort ist zum Beispiel ein Parlamentsabgeordneter verschwunden, entführt worden, wahrscheinlich von einer Haftar-nahen Gruppe. Und in Tripolis genauso. Wenn man sich die Armee in der Stadt wünscht, also Haftars Angriff nicht ablehnt, dann droht man auch von Milizen oder von Nachbarn verhaftet oder verschrien zu werden. Das heißt, Libyer sind wieder dazu übergegangen, wie vor 2011, nichts zu sagen, sich politisch gar nicht zu äußern und möglichst ihr Privatleben zu führen, ohne auf Facebook oder so in Erscheinung zu treten. Es gibt relativ viele Leute, die schon durch Posts auf Facebook oder anderen sozialen Medien in Probleme geraten sind oder sogar entführt wurden.
Wir reden ja jetzt immer hier in Deutschland von dem international anerkannten Ministerpräsidenten al-Sarraj, der ja auch alle internationalen Player bei irgendwelchen Konferenzen immer wieder trifft, und reden außerdem immer von dem General Haftar, der mit seinen Milizen eben die Regierung unter Druck setzen will. Ist das eigentlich eine korrekte Beschreibung oder kann man diese beiden Personen irgendwie austauschen? Sind das austauschbare Akteure in diesem Konflikt?
Es sind ganz unterschiedliche Charaktere. Sarraj ist ein Geschäftsmann aus einer bekannten Familie aus Tripolis, der sich nicht gerade in den Vordergrund gedrängt hat und während der Friedensverhandlungen im marokkanischen Skirat eigentlich ernannt wurde von internationalen Diplomaten. Darunter war der deutsche Martin Kobler, der damals der UN-Beauftragte war für Libyen. Und es war eine Zeit, in der der Islamische Staat 130 Kilometer der libyschen Küste besetzt hatte und die internationalen Diplomaten und die UN-Mission dringend jemanden brauchten, der dann auch die internationale Hilfe anfragt. So vielleicht so ein bisschen wie in Afghanistan unter der Karzai-Regierung. Also man brauchte einen Ansprechpartner in Libyen und man brauchte jemanden, mit dem man gegen die Ausbreitung des Islamischen Staats kämpfte. Und Sarraj hat sich einfach angeboten als neutraler recht unpolitischer Geschäftsmann, der weiterhin wenig Macht hat, der im Moment auch von den Milizen in Tripolis und anderen militärischen Einheiten der Armee, die sich langsam bildet, unter Druck gesetzt wird. Die diktieren ihm letztendlich, was er zu machen hat. Und Haftar ist ein Offizier, der schon in Gaddafis Armee gedient hatte, der den Einmarsch Libyens in den Tschad mitgeleitet hat in den 80ern und dann lange Zeit im Exil lebte, mit der Revolution eigentlich an die Macht gedrängt hat. Und damals waren halt die Offiziere der Armee auch das Ziel der Islamisten, sind sie immer noch. Und das ist die Motivation von Haftar, dadurch, dass viele Armee-Offiziere und Piloten von den radikalen Gruppen umgebracht wurden, ins Visier genommen wurden. Letztendlich ist das für Haftar und Co. ein Kampf ums Überleben gewesen. Und er hat dann eben die Solidarität der Stämme gewinnen können und der Ex-Gaddafi-Anhänger und derjenigen, die gegen den politischen Islam antreten. Das ist unter anderem eben auch Ägypten. Haftar ist ein klassischer Militärführer, der seine Poster in Benghazi in der Stadt aufhängen lässt, während Serraj eigentlich in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung tritt. Also ganz unterschiedliche Konzepte.
Und jetzt kommen die türkische Armee. Die Türkei schickt Truppen nach Libyen, um Serraj zu unterstützen. Wie wird das die Lage verändern?
Es gibt ja bereits internationale Truppen, wenn auch nicht offiziell bekannt oder auch mit Verträgen abgesichert. Die Italiener haben bereits ein Kontingent am Flughafen von der Hafenstadt Misrata. Das ist ein Militärhospital, in dem aber auch sicherlich andere Dinge wie Aufklärungsarbeit getrieben wird, sage ich mal. Es gibt amerikanische Transportflugzeuge, die regelmäßig sowohl auf Haftars Seite als auch auf der Seite der Einheitsregierung von Serraj landen, Nachschub bringen. Wahrscheinlich geht es mehr um den Kampf gegen den Islamischen Staat. Und da gibt es ägyptische Berater und Offiziere aus den Emiraten. Die Türken versuchen nun mit ihrem offiziellen Einmarsch, das wäre das erste Mal, dass eine Armee an diesem Stellvertreterkrieg offiziell teilnimmt, möchten die Regierung Serraj stützen, auch weil sie einen Partner Mittelmeer benötigen im Kampf um Gas- und Ölvorkommen vor Zypern, aber auch vor der libyschen Küste. Insofern hat man sich diese Regierung, die jetzt in Bedrängnis geraten ist, die Serraj-Regierung, als Partner gesucht. Aber man verfolgt auch ein ähnliches politisches Programm wie die Milizen in Tripolis und wie die Vertreter des politischen Islam, um es mal zusammenzufassen, in Westlibyen. Inwieweit es wirklich darum geht, sich für Libyen, für die Einheitsregierung selbstlos einzusetzen, das kann man noch nicht absehen. Der Vorteil, den die Türken sich davon hoffen, sind natürlich auch langfristig Verträge beim Wiederaufbau, die Ölvorkommen. Das ist Afrikas ölreichstes Land mit nur 5 Millionen Einwohnern, wohl auch Afrikas ehemals reichstes Land. Das heißt, da geht es auch um zukünftige Geschäftsinteressen und den Fußabdruck der Türkei in Afrika.
Und wenn du dir das jetzt so anguckst, Mirko, was würdest du sagen, in einem Jahr oder in 2 Jahren könnte sich die Lage in Libyen dann wieder beruhigt haben? Könnten die Leute dann da stabilere Verhältnisse haben?
Ich glaube, wenn die internationale Diplomatie ihre Hausaufgaben macht und man mit mehr Engagement das beginnt, worum es eigentlich geht, nämlich die vielleicht Neugründung oder das States-Building, wie man es auch nennt, Libyens, mit der Forderung, die dann auch erfüllt werden müsste, nämlich nach der Verantwortlichkeit. Das heißt, wenn die Kriegsparteien zur Verantwortung für Kriegsverbrechen gezogen würden, wenn die Diplomaten nach Tripolis zurückkehren würden, ohne in Tunis zu bleiben. Im Moment sind die meisten Missionen ja sozusagen arbeiten ferngesteuert aus Tunis und haben nur lokale Mitarbeiter in Libyen. Das heißt, wenn man sich mehr engagieren würde.
Wer müsste das tun?
Ja, zum Beispiel der Berliner Prozess, der jetzt gerade stattfindet, ist ein deutscher Diplomaten von Angela Merkel, ist es angeblich auch persönlich gestartet worden. Da müsste man einfach Kontakt aufnehmen vielleicht Tribunal anregen, in dem Kriegsverbrechen, aber auch Korruptionsfälle gestartet werden. Und man müsste versuchen, diese regionalen Interessen, es geht ja nur indirekt um Libyen in diesem Konflikt, zwischen Saudi-Arabien, Katar, den Emiraten, Türkei, Frankreich zum Beispiel auch, die müsste man ausgleichen. Und ich glaube, da wäre einfach sehr viel stärkeres Engagement aus Deutschland auch nötig, aber auch eine viel, viel robustere UN-Mission. Die UN ist ja auch tätig in Bagdad oder in Kabul, trotz einer großen Gefährdungslage. Möchte ich nicht dazu aufrufen, dass sich jemand in Gefahr begibt, aber ich glaube, Libyen ist so wichtig und so strategisch wichtig gelegen für Europa, dass man das Wegschauen der letzten Jahre sich nicht mehr leisten kann. Und dann ist es auf jeden Fall möglich, einen Ausgleich zu finden zwischen diesen verschiedenen Kräften in Libyen. Denn es gibt ja genug Geld für alle. Die Ölproduktion ist so hoch wie seit 8 Jahren nicht. Es gibt nur 5 bis 5,5 Millionen Libyer. Das heißt, zu verteilen gibt es genug. Man darf nur nicht diese Krise als B-Krise sozusagen sehen, sondern man müsste einfach sich mal auf der Karte anschauen, dass diese 2200 Kilometer Mittelmeerküste direkt Europa betreffen und das Thema Migration beeinflussen. Das heißt, auch unsere Innenpolitik beeinflussen. Die Flüchtlingsströme der nächsten Jahre werden weiterhin über Libyen laufen. Und dann ist es möglich, diesen Krieg zu beenden. Aber im Moment habe ich das Gefühl, man lässt einfach ja, die ausländischen Partner der libyschen Milizen gewähren und schaut sich das an, denkt sich, naja, so viele Tote gibt es ja nicht. Insofern, wir werden schon irgendwann müde. Mhm. Aber das hat jetzt, glaube ich, Erdogan gezeigt, dass es ein Gesetz des Vakuums gibt und wo immer es ein politisches Vakuum gibt, irgendjemand wird halt dort hineintreten. Und das hat jetzt eben Erdogan gemacht.
Mirko, das sind sehr spannende und interessante Eindrücke und Einblicke. Ich danke dir dafür. Mirko Kalbert war das in Tunis. Danke.
Vielen Dank auch.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 8. Januar. Vielen Dank für das Interesse und auch für die vielen E-Mails, die wir immer wieder von euch bekommen. Egal ob Kritik oder Vorschläge, ist alles herzlich willkommen auf dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.